Ja, liebe Geschwister, dem Lied nach zu urteilen geht es heute Abend nochmal in Israel. Da sind wir ja eigentlich auch im Matthäus-Evangelium dran, auf einer anderen Schiene, aber wir wollen heute Abend versuchen, Hesekiel 39 aufhören zu betrachten, wie ich gern sage, ja, weil fertig sind wir dann noch nicht, aber wir wollen aufhören damit, es zu betrachten. Da sind wir ja auch das letzte Mal schon dran gewesen. Ich möchte aber einleitend doch ein paar Worte zu der Woche sagen, in der der 15. November war. Da war ja die Wahl in den USA. Ein paar Geschwister haben das, was ich jetzt sage, schon gehört am Sonntag in der CA-Versammlung, aber die meisten, die heute mithören, eben nicht. Und da möchte ich noch ein paar Worte drüber sagen, weil da kann man wahrscheinlich auch im Internet einen ganzen Haufen Müll dazu hören. Auf frommer und nicht frommer Seite. Also die Ereignisse erinnern mich an Worte Salomos und an Psalm 33. Dann als erstes lese ich Sprüche 10, Vers 24. Und bitte gebt mir Zeichen, wenn ich vergesse, die Stellen zu wiederholen. Sprüche 10, Vers 24. Wovor dem Gesetzlosen bangt, das wird über ihn kommen. Und das Begehren der Gerechten wird gewährt. Zweite Stelle, Sprüche 11, Vers 10. Sprüche 11, Vers 10. Die Stadt frohlockt beim Wohl des Gerechten und beim Untergang der Gesetzlosen ist Jubel. Und dann Psalm 33, Vers 10. Psalm 33, Vers 10. Jahweh macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Und was wir da ablaufen sehen haben, das erinnert auch an Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter oder die Äonen, griechisch, durch Gottes Wort bereitet worden sind. So das, was man sieht, also auch, was man im Lauf der Geschichte ablaufen sieht, nicht aus mit Sinnen wahrnehmbaren geworden ist. Mit anderen Worten ausgedrückt können wir sagen, Gott greift hin und wieder direkt in die Geschichtsabläufe der Menschen, der Völker und der Nationen ein und natürlich auch in unser persönliches Leben, ja, mit Sachen, mit denen haben wir nicht gerechnet, ja, und da müssen wir damit klarkommen. Es entstehen Situationen, Verhältnisse, Entwicklungen, die keiner direkt vorhersehen konnte. Ja, logisch auch nicht aus dem Vorhergegangenen abgeleitet werden kann. Weil, wenn man jetzt die Monate vor dem 5. November sieht, da gab es ja nur einen Teufel und eine Heilsbringerin. Ja? Und die ganze Massenmedienmeute hat praktisch herbeigeschrieben, dass wir jetzt eine Heilsbringerin kriegen in Amerika. Weil das betrifft ja uns nicht direkt. Aber Amerika ist halt nicht irgendein Land, sondern ein Land, das einfach globale Bedeutung hat. Und deshalb werden die Schatten oder auch die Lichtstrahlen oder was auch immer jetzt da kommen, das wissen wir alles nicht, die werden uns alle irgendwie mit betreffen. Nun, es ist einerseits große Bestürzung und bei manchen Leuten herrscht sogar Weltuntergangsstimmung. Eine Lehrerin hat mir in dieser Woche von einer 18-Jährigen an ihrer Schule erzählt, die hat gesagt, ich muss mir jetzt das Leben nehmen. Und dann hat die LR, hat sie zurückgefragt, ja, wieso denn das, um Himmels Willen? Ja gut, weil der Trump jetzt Präsident geworden ist. Und jetzt wird es auf der Welt ganz finster werden in nächster Zeit, da will ich nicht mehr reden. Ich meine, wie ernst dieses Mädchen das nun wirklich genommen hat, wissen wir nicht. Aber allein die Aussage, dass jemand in dem Alter zu so einem Irrsinn kommt, ja, das spricht ja Bände für unsere Zeit. Nun ein paar rhetorische Fragen. A, ist der Donald Trump ein Heilsbringer?
Ganz sicher nicht.
Ja? Warum? Weil allein in Christus das Heil ist. Und erst wenn er hier wieder erscheint auf der Erde, dann wird es Heilung geben auf allen Ebenen. Ja? Also das brauchen wir nicht erwarten. Ich meine, wir als Glaubende erwarten das ja eh nicht, aber es gibt halt Leute, die können nur schwarz-weiß denken. Noch eine wichtigere Frage für uns ist jetzt die, muss Gott jetzt seinen Plan ändern, nach dem, was da passiert ist?
Nein, niemals.
Auf keinen Fall. Denn Gott hatte vor den Äonen eingeplant, was da passiert ist. Und er sorgte, beziehungsweise er ließ dafür sorgen, dass genau das eintrat, was geschehen ist. Und das ist doch tröstlich. Wir lesen das Grundprinzip göttlicher Prophetie bei Jesaja, die ja durch den Geist des Christus hervorgebracht wurde nach 1. Petrus 1, Vers 11. Das lese ich nicht, aber wer es aufschreiben will, kann es aufschreiben, 1. Petrus 1, Vers 11. Ich lese aber jetzt Jesaja 46, 8 bis 10, das eigentlich fast weltbekannte Wort von denen, die die Prophetie Gottes ernst nehmen. Jesaja 46, 8 bis 10. Gedenket dessen und werdet fest. Ganz wichtig. Nehmet es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Und der Herr spricht hier zu seinem Volk Israel. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Und jetzt kommt das Prinzip unseres Gottes, etwas, was nur er kann. Vers 10, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, und jetzt kommt auch was wieder Wichtiges, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und noch was Schöneres, all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ja, das heißt, Ratschlüsse Gottes, und da gehört auch die Wahl von dem Trump und der Zusammenbruch unserer Regierung und all was sonst auf der Welt passiert dazu, das sind Dinge, die dem Ratschluss Gottes entsprechen. In diese Ratschlüsse Gottes, da fließen die Gedanken sämtlicher Geschöpfe auf dieser Erde ein. Ja. Und Gott bestimmt, was geschieht und was nicht geschieht. Beurteilen tut er aber, was im Herzen entschieden ist. Wir haben ja beim Herrn Jesus gelernt, ja, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat was? Die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und nach draußen ist da womöglich überhaupt nichts passiert. Ja. Das sehen wir den Ernst von dem, was im Herzen abläuft. Aber was wir tun, selbst was wir sagen, unterliegt der Zensur unseres Gottes, was ganz entscheidend wichtig ist. Ja. Wer hat nicht auch schon mal überlegt, wenn ich dem oder der begege, dann sage ich dem das und das. Und dann kam der oder die und was habe ich gesagt? Was ganz anderes.
Es war einfach nichts aus.
Ja, vielleicht ist mir dann der Mut entfallen. Auf jeden Fall hat es Gott verhindert. Für was werde ich aber beurteilt? Ja, für das, was ich sagen wollte. Weil das war ja jemand anders, der mich daran gehindert hat. Aber ich selber habe entschlossen, zum Beispiel was Böses zu sagen oder vielleicht auch was. Und das kam nicht raus.
Gibt es nicht eine Stelle, wo es auch heißt, jedes Wort, was über unsere Lippen kommt, hat er schon gehört und gesehen?
Ja, er weiß, was wir benötigen, ehe wir bitten. Meinst du das? Ja, also es gibt nochmal was. In Sprüche 16 heißt, die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Also das ist diese Sprüche 16, Vers, Moment, 9 ist es. Danke, Gerhard. Ja. Sprüche 16, Vers 9 war das. Also, Und jetzt frage ich noch weiter, und da sind wir in der Nähe unseres Themas bereits. Das war also B, muss Gott seinen Plan ändern? Nein. Ja? C, wird der Beginn des anstehenden 70.7. verzögert dadurch, dass jetzt der Trump Präsident wurde? 100% nicht. Warum? Das haben wir gerade in Jesaja gelesen. Gott hat seinen Plan festgemacht. Und jetzt ist es nur so, wenn hier die Grenze wäre, ja, ich konstruiere jetzt mal, durch das, dass der Trump jetzt Präsident wird, geht es jetzt halt vielleicht so bergab und vorher wäre es so bergab gegangen, wenn die Heilsbringerin dran gekommen wäre. Wissen wir nicht, ja. Das war jetzt nur eine Vermutung. Das heißt, die Abläufe werden sich etwas ändern, aber der Zeitplan Gottes, der ist fix. Warum ist der fix? 2. Petrus 3, Vers 8. 2. Petrus 3, Vers 8. Da sagt der Petrus Folgendes, ich möchte selber lesen. 2. Petrus 3, 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Er zitiert hier aus Mose, aus Psalm 90, Vers 10, ist das, glaube ich. Vier ist es, Entschuldigung. Ja, Psalm 90, Vers 4, Zitat. Und jetzt geht's weiter. Er, der Herr, verzieht nicht die Verheißung. Eben das Kommen des Gerichtes einerseits und auch andererseits das Kommen seines Messias. Wie es etliche für einen Verzug achten. Also wir können durchaus den Eindruck bekommen, dass Gott manchmal, dass mir sagt, Herr, warum muss das so ewig gehen? Warum machst du da nicht den Punkt und warum beschleunigst du dies oder jenes nicht in meinem Leben oder auch jetzt? Ja, warum müssen die Gefangenen Israels immer noch bei der Hamas sein, zum Beispiel? Das dürfen wir jeden Tag fragen und den Herrn bitten, dass er das ändert. Warum muss immer noch Krieg in der Ukraine sein? Warum? Sinnlos. Das sind so Sachen, das dürfen wir unserem Herrn sagen. Aber das ändert nichts an seinen Plänen. Ja, gar nichts. Warum? Er hat es festgelegt. Und jetzt lesen wir auch, warum wir manchmal den Eindruck haben, es verziehe etwas im Plane Gottes. Ja, das steht jetzt da. Weil er langmütig ist gegen euch. Und der Petrus schreibt Israel. Ja, er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Was also im Einzelnen in den nächsten Monaten passieren wird, das wissen wir nicht und wir lassen am besten auch jede Spekulation bleiben, weil sonst kann es uns gehen wie den Medien, die den Sieg von der Harris herbeigeschrieben haben, dass es halt nicht eintritt. Also warten. Meine im Nahen Osten, das ist sicher klar, dass da sich was tun wird. Was anders als bisher, aber was, wissen wir eben nicht. Wir können beten, dass der Herr Gnade erweist, ja, dass er möglichst viele von seinem Volk noch zur Umkehr bringt. So viel dazu. Jetzt gehen wir in einem Sprung nach Hesekiel 39. Wir waren das letzte Mal bei den Auswirkungen des Gerichtes, das ja ab Vers 20 in Kapitel 38 beschrieben ist, ein Teil des Gerichtes. Und da haben wir gesehen, dass der Gog unter anderem, dass der Gog das ganze Land Israel überfällt und er wird das Land bedecken wie eine Wolke. Das heißt, das ganze Land wird von Feinden übersät sein. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das dann der Fall ist, dann greift Gott ein. Wir hatten auch gesagt, dass bestimmte Bedingungen herrschen müssen, damit der Krieg überhaupt stattfindet. Und eine entscheidende Bedingung ist die, dass Israel in einer Art Sicherheit wohnt. Ja, kann man beileibe jetzt überhaupt nicht sagen. Und das wird insgesamt dreimal gesagt, dass es in Sicherheit wohnt. Kapitel 38, Vers 8. Dann in Kapitel 38, Vers 11. Und in Kapitel 38, Vers 14. Also 8, 11 und 14 im Kapitel 38 ist von Friede und Sicherheit die Rede. Und wir hatten schon erklärt, dass das hebräische Wort, das da steht, das bedeutet also tatsächlichen Frieden und Sicherheit. Es kann aber auch eine gefühlte Sicherheit sein oder ein Vertrauen auf eine Sicherheit, die man glaubt, dass sie da sei. Ja, also beides ist möglich an der Stelle zu übersetzen. Und deshalb findet der Krieg erst dann statt, wenn so ein Zustand eintritt. Und wer das ist, der da kommt, das wissen wir auch, das wird dann jetzt im Kapitel 39 noch einmal wiederholt. Und die große Frage ist eben, wann wird der Krieg stattfinden? Eine Teilantwort werden wir heute Abend sicher kriegen, aber nicht eine finale Antwort. Die vermag ich jetzt auch nicht zu geben, das ist für mich auch nur eine Frage. Ja. Aber wir können aufgrund von dem, was wir heute Abend sehen, können wir sagen, der Krieg, der muss in irgendeiner Form mindestens ganz dicht in der Nähe von dem 70. Siebener sein, wenn nicht sogar innerhalb. Ja. Ich werde auch sagen, warum ich das vermute, sage es ganz bewusst, vermute. Ja. Wir haben ein entscheidendes Ergebnis dieses Gerichtsgriffes Gottes in Kapitel 38, 23. Das kann uns mal bitte jemand lesen.
Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.
Ja, das heißt, die ganze Aktion ist eine Aktion, die Gott selber führt. Er sagt, ich werde dich herumlenken und auf die Berge Israels führen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, ich habe es nicht mehr gezählt, es sind über 10 Mal, wo in diesem Kapitel steht, ich werde, ich werde, ich werde. Ja? Das heißt, und es ist wieder zu dem, was, da möchte ich jetzt doch nochmal drauf eingehen, in Vers 10, da spricht Yahweh in Kapitel 38, Vers 10. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen. Also Entwürfe des Herzens von Gog, der Anführer dieser ganzen Kriegsmaschinerie. Und sprechen. Er spricht also in seinem Herzen, ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte und über die kommen, welche in Ruhe und Sicherheit wohnen. Ja? Das heißt, Gott verwendet offensichtlich die Absicht von dem Gog und sagt, das genehmige ich dir jetzt, aber ich führe dich. Du überlegst und ich führe. Er bestimmt, was dann genau im Detail passiert. Das ist das Kostbare daran, ja, ganz genau so, wie wir es vorhin in Jesaja 46 gelesen haben. So, jetzt gehen wir zu Kapitel 39 und lesen mal, beziehungsweise ich lese, damit es auch sauber übers Telefon ankommt, die ersten 8 Verse. Kapitel 39, Hesekiel 1 bis 8. Und du Menschensohn, weissage wieder Gog und sprich. So spricht der Herr Yahweh. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken und herbeiführen, eigentlich heißt zurückführen, und dich heraufziehen lassen. Ich lasse, ja. Aus vom äußersten Norden her. Und wir hatten schon mehrfach gesagt, wenn man die Prophetie allgemein im Alten Testament sauber verstehen will, dann muss man sich nach Jerusalem meinetwegen auf den Tempelplatz stellen und nach Norden gucken. Ja. Und da ist rechts ist Osten, links ist Westen und nee, Entschuldigung, man muss nach Osten gucken, ja, weil im Hebräischen die Begriffe der Himmelsrichtungen mit vorne, hinten, links und rechts teilweise verwendet werden. Ja. Also ich muss zum Sonnenaufgang hingucken und dann ist vorne und da ist Osten und links ist Norden. Und der Chor kommt vom äußersten Norden von Jerusalem. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten, ja. Außer Russland. Das ist das einzige Land, das im äußersten Norden wohnt. Weil am Polarkreis wohnt kein Mensch jenseits da oben. Aber im äußersten Norden von Jerusalem ausgezählt. Wobei Assyrien, das haben wir auch schon gesagt, das ist auch im äußeren Norden gegenüber Jerusalem. Syrien ist direkter Norden. Also weiter. Und dich, Vers 2 am Ende, und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir sind. Den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen. Denn ich habe geredet, spricht der Herr Jahweh. Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, welche auf den Inseln, und das ist ein Begriff oder ein Sammelbegriff für die Anrainerstaaten des Mittelmeers, für die, welche auf den Inseln sicher wohnen. Und sie werden wissen, dass ich Jahweh bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jahweh bin, und der Heilige Israel, in Israel. Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht der Herr. Jahweh, dies ist der Tag, von welchem ich geredet habe. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Begriff der Tag natürlich ein ganz normaler Tag von 24 Stunden bedeuten kann, dass er aber prophetisch gesehen ein Gerichtstag sein kann, zum Beispiel der Tag, als der Nebukadnezar Jerusalem belagert hat und dann der Tag, als er es eingenommen hat. Das waren jeweils solche Tage Gottes. Aber es gibt auch den Tag Jahwes im Sinne des Tausendjahrreichs und auch im Sinne des Gerichtstages des 70. Siebeners. Wenn wir das hier in Vers 8 also einordnen wollen, dann müssen wir uns im Klaren sein, er ist also von einem Gerichtstag die Rede, bei dem Gott Gericht übt, einerseits über Israel, dass er zulässt, dass praktisch das ganze Land überflutet wird und die israelische Armee, die ja sehr erfolgreich ist in unseren Tagen, die wird keine Chance haben, diesen Feind abzuwehren. Keine Chance. Warum? Weil Gott seinen Eingriff dazu benutzen will, A, dass Israel seinen Gott erkennt, und zwar als ganze Nation, und dass auch die Nationen erkennen werden oder müssen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ja? Ob sie sich jetzt dem unterordnen oder nicht, das bleibt offen. Nach der Offenbarung sieht es überhaupt nicht so aus, als ob die das wollen, weil dort werden Gerichte passieren, in Offenbarung 6 zum Beispiel, die kann man nicht mehr irgendwelchen Umweltaktivitäten anlasten. Also, Tag Jahwes ist, wie gesagt, ein Hinweis auf den Gerichtstag am Ende des gegenwärtigen Äons. Als Nachweis lesen wir jetzt noch einmal die Verse Hesekiel 38, Vers 8a. Hesekiel 38, 8a, da lese ich: Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren, und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit oder auch Zuflucht, Vertrauen, gefühlt oder real, allesamt. Und im Vers 16, da heißt es, Hesekiel 38, Vers 16, und du wirst wieder mein Volk heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen. Jetzt ist der Begriff absolut definiert. Am Ende der Tage. Geschwind ein Ausblick. Es ist ziemlich eindeutig bei den Brüdern, die die Prophetie einigermaßen ernst nehmen, dass Gott eine Periode von 4000 Jahren von Adam bis auf Golgatha festgelegt hat. Und zwei weitere Tage, bis dann am dritten Tag, also von Golgatha ab, zwei weitere Tage, dass am dritten Tag eben das 1000-Jahr-Reich beginnt. Das heißt, es sind 6000 Jahre und dann kommt, was, das ist 6000 Jahre Arbeit, wie bei der Schöpfung, 6 Tage, und am siebten Tag ist was? Sabbat. Und deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 4, Vers 9, dass dem Volk Israel noch ein Sabbat bevorsteht. Und das ist genau das 1000-Jahr-Reich. Und deshalb können wir den, wenn man jetzt mal die Wochentage nimmt, 1 bis 6, dann ist hier ausgesagt, dass am Ende dieser Woche, am Ende der Tage, bis dann der Sabbat kommt, ja, das passieren wird, was da steht. Mhm. Wenn man die Geschichte Israels durchforstet, stellt man fest, dass dieser Krieg zu keiner Epoche passiert ist. Wie ist sowas passiert in der Geschichte Israels? Einzelheiten gab's, ja, dass Hagelsteine vom Himmel fielen, das gab's auch zur Richterzeit schon, und später in der Geschichte Israels, dass Feuer vom Himmel fiel, das gab's beim Elia, und dass es eine große Finsternis gab, das gab's bei Mose in Ägypten und so weiter. Also Einzelplagen, die da aufgeführt sind in unserem Kapitel, die gab's, aber nicht in der Häufung und nicht lokalisiert auf das zurückgekehrte Israel. Das heißt, vor dem Jahr 48 konnte der Krieg schon mal gar nicht sein. Ja. Und außerdem konnte er vor 79 nicht sein, weil bis dahin war der Iran ein israelfreundlicher Staat. Ja. Und viele Israelis, ja, die haben mit Persien gute Beziehungen gehabt, bis der Schah abgesetzt wurde und die Ayatollahs kamen. Ja. Dann fing die Feindschaft gegen Israel an. Russland gibt es erst wieder seit 1990 später. Ja. Vorher heißt es Sowjetunion. Mhm. Ja. Russ. Und der Begriff, der ist ziemlich eindeutig geklärt nach dem Verständnis der Schrift. Das haben wir ja schon gemacht, da will ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall eindeutig am Ende der Tage. Und dass die Aussagen hier den Zeitraum am Ende des gegenwärtigen Äons ausdrücken, das zeigt unmissverständlich das Ergebnis dieser von Gott selbst geführten Aktion. Die Verse lesen wir nachher ab 21 bis 29. 21 bis 29 im Kapitel 39. In den Versen Kapitel 39, Vers 4 und 17 bis 20, da finden wir dieselbe Beschreibung wie in Offenbarung 19, Vers 17 und folgende. Was haben wir da gelesen? Vers 4. den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Das wird dem Bog extra gesagt und allen seinen Verbündeten. Und jetzt lesen wir da dazu Vers 17 bis 20. Das kann uns bitte mal jemand lesen in dem Kapitel 39.
Und du, Menschensohn, so spricht der Herr Jahwe, sprichst du dem Gevögel allerlei Gefieders und zu allen Tieren des Feldes. Versammelt euch und kommet, sammelt euch von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels. Und fresset Fleisch und trinket Blut. Fleisch von Helden sollt ihr fressen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Widder, Fettschafe und Böcke und Farren in Basan gemästet allesamt. Und Fett sollt ihr fressen bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem Schlachtopfer, das ich für euch geschlachtet habe. Und ihr sollt euch sättigen an meinem Tische von Rossen und Reitern, von Helden und allerlei Kriegsleuten, spricht der Herr Jahwe.
Das klingt ein bisschen eigenartig und makaber, aber wir müssen uns im Klaren sein, dass die Prophetie immer so verfasst wurde von Gott, dass die Leute, die sie zuerst gehört oder gelesen haben, ja, dass die damit was anfangen konnten. Wenn Gott jetzt zum Beispiel dem Hesekiel erklären hätte müssen, dass Panzer nach Israel fahren, dann hätte Hesekiel gefragt, Herr, was soll das denn sein? Also hat Gott die Beschreibung des Krieges so verfasst, damit die ersten Hörer damit was anfangen konnten. Und es war auch bei den Propheten immer so, dass ein Teil ihrer Weissagung in der Nähe ihrer, der Zeit der Weissagung sich erfüllt hat. Und damit konnten die Hörer oder Leser feststellen, wenn Gott jetzt was über die Zukunft sagt, dann wird es auch passieren. Ja, also sie hatten eine echte Rückkopplung, wenn man sagen wollte, zu dem, was Gott gesagt hat. Natürlich war das nicht immer ganz klar, wann was geschieht, aber die Leute haben gewusst, wenn Gott was sagt, dann tut er's. Und wenn er uns sagt, was in der Zukunft liegt, dann wird er's in der Zukunft tun. Auch wenn wir nicht genau wissen, wann. So, und jetzt lesen wir dazu mal einen Kommentar aus Matthäus 24. Matthäus 24. Dort lesen wir Vers 27 bis 29.
Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.
Ja, bis dahin immer. Das heißt, der Herr Jesus spricht hier in die Zeit kurz unmittelbar vor seinem Kommen an. Ja, hier. Ja. Und dann erwähnt er so quasi wie in einem Nebensatz, da wo das Aas ist, da werden die Geier, heißt eigentlich, ja, nicht die Adler, sondern die Geier sind ja die Aasfresser unter den Großvögeln. Da werden die Geier versammelt werden. Was haben die Leute, die die Weissagung gehört haben, haben da Schlussfolgerung können? Da werden Tote rumliegen.
Ja.
Ja, ganz einfach. Und der Herr hat jetzt weiter dazu gar nichts gesagt. Warum? Weil im Alten Testament eine ganze Menge über die Zeit gesagt wird, wo vieles im Detail ausgeführt wird, wo man dann verstehen kann, was das bedeutet soll. Ja? Und außerdem hat er in der Offenbarung wieder über die Zeit geredet, wo das passiert. Jetzt lesen wir aus Lukas 17, Vers 36. Lukas 17, Vers 36. Da müssen wir aber auch davor noch lesen. Moment, ich sag's gleich. Lukas 17. Wir lesen mal 30 bis 36, damit man den Zusammenhang versteht. Wer liest bitte 30 bis 36?
Gerade so wird es sein an dem Tage, da des Menschen Sohn geoffenbart wird. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und sein Gerät im Hause hat, der steige nicht hinab, dasselbe zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenke dann Lots Weib, wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren, und wer sie verliert, der wird ihr zum Leben verhelfen. Und ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bette sein. Der eine wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, eine wird genommen, die andere wird gelassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird genommen und der andere wird gelassen werden.
36 noch.
Und sie antworteten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da versammeln sich auch die Adler.
Ja, also haben wir hier wieder den eigenartigen Hinweis, ja, da gibt es also eine Flucht, ja, wenn man weiter vorne liest, erklärt der Herr Jesus, dass das mit seinem Königreich zusammenhängt, das können wir der Zeit halber nicht lesen, lest bitte selber mal nach, Kapitel 17, Abvers 16, beziehungsweise Abvers 20, ja, Kapitel 17, Lukas 17, Abvers 20 bis zum Ende. Jetzt gehen wir schließlich zur Offenbarung 19. Da lesen wir, eigentlich müssen wir ab Vers 11 lesen, doch machen wir nehmen uns die Zeit, Offenbarung 19 ab Vers 11 und lesen dann bis Vers 18. Offenbarung 19, 11 bis 18.
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupte sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewande und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes zweischneidiges Schwert, auf dass er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommet her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes, auf dass ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen bis Großen.
Ja, bis dahin. Jetzt frage ich ganz euch einfach, ist es nicht verdächtig, ja, dass die Schreibungen hier ziemlich deckungsgleich sind mit dem Gericht, was über den Gog kommt, in Hesekiel 39. Und ich möchte, sagen wir mal, das noch bekräftigen. In Vers 7 von Kapitel 39 haben wir gelesen, Ezekiel 39, Vers 7. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Der Name Jahwes, der wird so lange entweiht, bis Jahweh in Israel gegenwärtig ist. Und dann hört das auf, aber nicht vorher. Ja, das heißt, dieses, dass Gott seinen Namen, er macht ein Gericht und das Gericht führt dazu, dass sowohl Israel wie die Nationen erkennen, dass Jahwe Gott ist. Aber danach, nach dem Gericht, lässt er seinen Namen nicht mehr entweihen. Das bedeutet, das muss in der Gegend sein, in der Israel zurechtkommt. Mhm. Ja, sonst stimmt es einfach nicht, was da steht. Und wir haben ja gesehen, dass in den Endzeitreden, weil Lukas 17 ist eine Endzeitrede und Lukas 1 und Matthäus 24 ist eine Endzeitrede und dort und in Offenbarung 11, 19, Vers 11 folgende, da ist ja praktisch die Erfüllung dessen, was der Herr Jesus in seine Endzeitreden sagt, und was die Propheten für diese letzte Zeit des Zeitalters vorhergesagt haben. Ja. Das muss also irgendwie synchron sein. Und deshalb ist meine Meinung dazu, jetzt sage ich ganz bewusst, nicht, dass es so ist, meine Meinung dazu ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Krieg sehr lange vor dem 70.7. sein kann, ja, weil aufgrund der Ergebnisse. Wir wollen den Beweis das auch noch weiter erhärten, indem wir nachher das Ergebnis im Detail lesen, was das nämlich bedeutet, diese Erkenntnis Jahwes, von der er sozusagen summarisch einerseits Kapitel 38, Vers 23 spricht und 39, Vers 7. Ja, das hat einen Sinn. Bevor wir jetzt an das weitere Ergebnis gehen, lesen wir noch was ganz Kostbares, nämlich, was passiert denn mit den Toten sonst noch? Also offensichtlich wird eine ganze Menge von irgendwelchen Vögeln gefressen werden und von wilden Tieren vielleicht, ja, die da wieder sind. Und jetzt passiert noch was ganz Besonderes. Und zwar ist es der Abschnitt Vers 9.
Habe ich es?
Kapitel 39.
Ezekiel
39, den lesen wir jetzt einfach und nehmen das ganz einfach zur Kenntnis, was da steht. 9, halt mal, ja, 9, Moment. Und 10, das ist das erste. 9 und 10.
Und die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen und werden Feuer machen und heizen mit Waffen und Torchen. Und Schilden und mit Bogen und Pfeilen und mit Schandstäben und Lanzen. Und sie werden Feuer damit machen, 7 Jahre lang. Da muss was rumliegen.
Ja.
Und sie werden kein Holz vom Felde holen, noch aus den Wäldern hauen, sondern werden Feuer machen mit den Waffen und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern, spricht der Herr Jahwe.
Ja, das bedeutet, und das ist, da rätseln jetzt einfach viele Leute rum und ich frage mich auch, was ich eigentlich im Detail darunter verstehe soll, wenn ich das jetzt lese. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Schilderungen der Prophetie einen Sinn machen muss für die Leute, die sie zum ersten Mal gehört haben, macht das Sinn. Das bedeutet, die Waffen, die braucht man nicht mehr nach dieser Aktion.
Naja, sie werden ja?
Die werden für zivile Zwecke verwendet. Das ist meine Deutung. Ihr braucht es nicht annehmen, ja, denkt einfach mal darüber nach. Und denkt dann aber auch an die Verheißung in Micha 4, Vers 3. Wer liest uns Micha 4, Vers 3? bei den meisten wird dann schon Lichter aufgehen, ja. Micha 4, Vers 3, jemand anders kann Jesaja 2, Vers 4 aufschlagen, da steht dasselbe. Ja.
Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen, mächtige Nationen, bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nichts wird Nation mit der Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen.
Einfacher Beweis ist auch noch Jesaja 2, Vers 4. Da steht im Grund, da steht wirklich genau das Gleiche. Mhm. Und wir haben hier, wie wunderschön, Jesaja, Amos, Hosea und Micha. Micha. Die vier Propheten, die haben ziemlich zu gleicher Zeit gelebt. Und es war die Zeit der ersten und zweiten Wegführung Israels, des Nordreichs. Nämlich im sechsten Jahr Hiskias wurde das Nordreich zerschlagen von den Assyrern. Und dann das Juda blieb noch für 120 Jahre etwa erhalten und ist dann durch Nebukadnezar zerstört worden. Wird dann in Jeremia 39 genau beschrieben. Und wir haben auch in Hesekiel 24 einen Hinweis, weil der Hesekiel hat zu der Zeit gelebt. Und die Weissagung, von der wir da lesen, die war nach der Zerstörung Jerusalems gegeben worden. Ja? Diese Weissagung, mit der wir uns gerade beschäftigen. Also, ich persönlich sehe jetzt in den beiden Verse 9 und 10 den Beginn dessen, was wir eben bei Micha 4 gelesen haben. Wird nämlich auf den Berg Israel als erste Mal das ganze Militärgerät recycelt, ja, in was anderes umgewandelt. Und später lernen die Völker, wie man das macht, ja, indem man keinen Krieg mehr macht, weil der nicht mehr notwendig ist. Und wir haben ja gesehen, der Krieg, Hesekiel 38, 39 ist ein purer Wirtschaftskrieg. Mhm. So wie alle Kriege, die in dieser Erde je gefochten wurden, egal mit welchem Vorwand man die angefangen hat, letztlich waren es alle Wirtschaftskriege. Ja? Die Nation, die am meisten verloren hat durch den Zweiten Weltkrieg, war nicht Deutschland, sondern England. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg war das britische Empire zerstört. Mhm. Kann man nachlesen. Geschichte, ja. Hat nicht mehr gegeben. Mhm. Da 1972 ist Australien noch ausgeschert und Indien ein bisschen früher. Das war so die letzte große Probe vom britischen Empire. Aber das britische Empire ist während des Zweiten Weltkriegs untergegangen. Das haben die Amis fertiggebracht, ja, nebenbei bemerkt. Das war denen ihr Ziel im Zweiten Weltkrieg. Das kann man bei verschiedenen Autoren nachlesen. Das war nur eine Nebenbemerkung. Jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen zu dem Kriegsgerät, und zwar Sacharja 9, Vers 10. Das ist nämlich ein weiterer Hinweis auf unser Kapitel in Hesekiel 39, 9 und 10. Wer liest bitte? Sacharja 9, Vers 9 lesen wir dazu.
Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten. Und zwar auf einem Polen, einem Jungen der Esel. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis ans Ende der Erde.
Ja.
Bis an die Enden der Erde.
Ja. Wann ist der Herr Jesus auf dem Esel geritten? Bei seinem ersten Einzug als König in Jerusalem.
Ja.
Und vorhin haben wir in Offenbarung 19 gelesen, das ist sein finaler Einzug in Jerusalem auf einem weißen Pferd. Mhm. Ja? Vorher kam er in Demut. Und wir sehen jetzt so was Typisches, was in der Prophetie immer wieder vorkommt, dass innerhalb, manchmal sogar innerhalb eines Verses, dass dann eine Diskrepanz von 2000 Jahren, ja, oder ähnlichem Zeitabstand liegt. Ne? Sacharja 9, Vers 9, Einzug in Jerusalem. Und der nächste Vers, ich werde was? Die Wagen aus Ephraim ausrotten. Mhm. Und wo sind die, wo kommen die her, die Wagen in Ephraim? Die kommen vom Norden, von allen Nationen sogar. Lesen wir in Offenbarung 16. Ja. Das wollen wir jetzt der Zeit halber nicht angucken, weil mir ist das Ergebnis noch wichtiger da. Ja. Also, der Herr selber wird also die Wagen ausrotten und dann wird Israel die Waffen umfunktionieren. Und jetzt kommt noch was Kostbares. Und zwar die Verse 11 bis 16. Die haben wir noch nicht gelesen. Die lesen wir jetzt, bevor wir dann an das Finale gehen, ab Vers 21. Also, wir haben das Hekel 39, 11 bis 16.
Wer liest die?
Ezekiel ja, ja. 39, 11 bis 16. Habe ich Sacharja gesagt?
Nee, aber
nein. Das Beste für die Janobas.
Ja, klar. Entschuldigung. Ezekiel 39, 11 bis 16.
Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Gog eine Grabstätte geben in Israel, das Tal der Wanderer auf der Ostseite des Meeres. Und es wird den Wanderern den Weg versperren. Und daselbst werden sie Gog und seine ganze Menge begraben. Und sie werden es nennen Tal der Menge Gogs. Und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, 7 Monate lang. Und das ganze Volk des Landes wird sie begraben und es wird ihnen zum Ruhme sein, an dem Tage, da ich mich verherrlichen werde, spricht der Herr Jahwe. Und sie werden Männer aussondern, die beständig im Lande umherziehen und solche, welche mit den Umherziehenden, die auf der Fläche des Landes übrig gebliebenen, begraben, um es zu reinigen. Nach Verlauf von 7 Monaten werden sie es durchsuchen. Und die Umherziehenden werden im Lande umherziehen, und wenn einer ein Menschengebein sieht, so wird er ein Mahl daneben errichten, bis die Totengräber es im Tale der Menge Gogs begraben. Mhm. Und auch der Name der Stadt soll Hamona sein, und so werden sie das Land reinigen. Und du, Menschensohn, so spricht der Herr Jahwe,
Ja, ich hab das jetzt ein bisschen durcheinander gemacht, aber das war mir von der Thematik her wichtig. Ja. Jetzt kommt hier etwas, das wird zum Ruhme sein für Israel. Mhm. Die findet also, die Totengräber, die findet Gebeine. Warum? Weil die Geier, die fressen alles außer die Gebeine.
Ja.
Ja? Und die bleiben dann übrig. Und was macht jetzt Israel? Jetzt denken wir zurück an Hesekiel 37. Was hat der Hesekiel dort gesehen? Totengebeine. Ja. Wobei das Totengebeine Israels war. Hier geht es um die Feinde Israels. Also natürlich werden mit Sicherheit auch Israeliten fallen in diesem Überfall. Keine Frage. Also gibt es Tote aus Israel und es gibt Tote aus denen, die sie bekriegen an der Stelle. Ist es nicht kostbar, dass diese Gebeine würdig begraben werden? Ich könnte auch sehen, dass der Herr Planierau beschickt und alles in den Haufen schiebt und eine Erdbebe geschieht, wo alles drin untergeht. Nein, die Gebeine werden begraben. Und es sind so viele, dass die Wanderer, die auf den Wirtschaftsstraße von damals da gelaufen sind, die müssen praktisch um die Grabstätte rumlaufen. Mhm. Also im Bilde jetzt gesprochen, so ist ja beschrieben, ja, in diesem Kapitel. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass das ein Ausdruck von der Heiligkeit und der Güte Gottes ist, weil er mit diesen Gebeinen noch was vorhat. Was lesen wir denn vom Herrn Jesus in Römer 14, Vers 9? Römer 14, Vers 9. Wer liest uns bitte?
Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tode als auch über Lebende.
Ja. Sind es Tode hier? Die Gebeine aufgefressen, ja, aber die Gebeine werden begraben. Also warten diese Gebeine auf irgendeine Auferstehung, von der wir nicht wissen, wann die sein wird, aber sie wird sein. Wozu muss man die Gebeine ordentlich, ja, als in Pietät begraben? Warum steht es so ausführlich beschrieben hier? Das mit der Waffe ist in zwei Verse geschrieben und das ist beschrieben Vers 11 und 16. Ja. Das heißt, was mit den Toten passiert, ist viel wichtiger als das, was mit den Waffen passiert. Mhm. Warum? Weil Gott mit denen noch was vorhat. Und dazu lesen wir jetzt noch einmal ein Wort aus Sacharja 9, Vers 11. Mhm. Sacharja 9, Vers 11.
Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist.
Ja, jetzt zur Erklärung, Frage, was kennzeichnete den Ort in der Geschichte von Herrn Jesus in Lukas 16, vom reichen Mann und dem armen Lazarus? Wie beschreibt der reiche Mann seinen Zustand?
Durstig.
Er hat Durst. Ja. Ja. Und er leidet Pein in dieser Flamme. Wie immer die auch aussieht, ja, da wollen wir auch nicht spekulieren. Auf jeden Fall gibt es dort kein Wasser, wo der ist. Weil der Lazarus soll nur die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen, und um den reichen Mann die Zunge zu kühlen. Ja, jetzt haben wir ein Bild, ja, von dem, was auf diese Tote irgendwie wartet. Ja. Irgendwann werden sie auch Wasser kriegen, irgendwann werden sie auferstehen. Warum? Weil der Herr Jesus Herr über Tote und Lebendige ist. Und weil er mit seinem Opfer für alle Tote, egal wie schlimm die waren, bezahlt hat. Da gibt es keine Sünde, die da übrig bleibt. Ja? Und deshalb kann er irgendwann sagen, so, jetzt kommen die auch dran, die jetzt da eingesperrt sind. Egal, zu welchem Zeitpunkt es ist, das wissen wir nicht. Aber das ist passiert, wissen wir. Und das ein Hinweis ist so eine Beschreibung im Alten Testament. Für mich ganz kostbar. Jetzt gehen wir an den letzten Abschnitt. Ja. Und lesen Hesekiel 39, Vers 21 bis 29. Das lese ich jetzt mal selber. Und diese Verse, die entfalten quasi die Aussage von Kapitel 38, 23. Da steht am Ende, und sie werden wissen, dass ich Yahweh bin. Das werden sie schon anhand des Gerichtes sehen. Ja? Aber jetzt kommt noch eine ganz andere Erkenntnis hinzu, die in den jetzt zu lesenden Versen stehen. Vers 21 bis 29, Hesekiel 39. Ich habe mir das überschrieben mit Ziel des Gerichtes an Israel und allen Beteiligten. Mhm. Ja, Ziel des Gerichtes an Israel und allen Beteiligten. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen. Und alle Nationen sollen mein Gericht sehen, welches ich gehalten und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Wie viele Nationen sind also da angesprochen?
70.
Alle.
Alle, ja.
Ja, damit. Ja, sitzig, genau. Ja, ja. Er nimmt natürlich auf die eine Stelle bei Mose Bezug, klar, ist richtig. Also alle Nationen. Das heißt, das Gericht betrifft also nicht nur den Nahen Osten, also Israel, das Land, das sie bis dahin besitzen werden. Und es betrifft auch nicht nur die Nationen, die zum Krieg dahin gehen, zusammen mit dem Gog. Die werden ja im Kapitel 38 einzeln teilweise genannt. Und dann kommt noch ein Ratteschwanz von vielen Nationen hinterher, die da mitgehen. Ja. Aber das Gericht ist von Gott so ausgelegt, dass alle Nationen etwas daraus erlernen. Da steht, Vers 22 jetzt, und von jenem Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin. Ist das nicht nochmal ein Zacken mehr? Ja? Vorher heißt, die Nationen sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Und jetzt geht es darum, dass das Haus Israel final, endgültig erkennt, dass Jahwe, der jetzt da eingegriffen hat, ihr Gott ist. Wo muss also das Ding da stattfinden? Ganz am Ende, ja. Wenn der Herr kommt, was passiert denn da? Da kommt doch der Herr runter und was macht er vorher? Er gießt den Geist des Flehens aus, Zacharia 12, und dann weinen alle Stämme des Landes. Also für mich, ja bitte, ihr dürft, jeder darf das anders sehen, ja. Für mich kann sowas nur am Ende des Äons passieren, nämlich dann in dem Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Mindestens aber in Zusammenkunft mit den Dienst der beiden Zeugen, die ja die Wiederkunft Jesu predigen werden in den 70. Siebener drinne. Ja. Und wann jetzt das Gericht genau passiert, da legen wir uns am besten nicht fest. Aber es muss ganz am Ende sein, ja, weil das Ergebnis erzwingt die Vorstellung, dass es so ist. Ja? Ja. Weil es geht darum, dass Israel von dem Tage an und hin fort. Ja? Es gibt also keinen Abfall mehr von in Israel von dem Jahwe, von ihrem Gott Jahwe, ab diesem Zeitpunkt. Ja. Und sowas geht erst ab der sichtbaren Wiederkunft Jesu.
Ja.
Oder im Zusammenhang mit dieser Wiederkunft Jesu. So sagen wir es mal so. Und jetzt kommt Vers 23. Also der erste Adressat dieses Gerichtes ist also Israel. Und das Ergebnis, dass sie von da an und hinfort erkennen, wir haben es hier mit Jahwe, unserem Gott, zu tun. Nicht mit irgendeinem Gott, ja, sondern mit unserem Gott. Sogar mit dem, den sie durchbohrt haben. Das wird ja das Weinen dann hervorbringen, nach Zacharia 12. Jetzt geht es aber weiter, es ist ja nicht fertig. Vers 23 folgende. Und die Nationen werden wissen, dass das Haus Israel um seiner Ungerechtigkeit willen weggeführt wurde, weil sie treulos gegen mich gewesen sind und ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, sodass sie allesamt durch das Schwert gefallen sind. Nach ihrer Unreinigkeit und nach ihren Übertretungen habe ich mit ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Dazu lesen wir mal jetzt bis dahin, 5. Mose 31, Vers 18. 5. Mose 31, Vers 18. Damit wir hier genau verstehen, lesen wir den 17. noch dazu.
Und mein Zorn wird an jenem Tage wieder dasselbe entbrennen, und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Und es wird verzehrt werden und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Und es wird an jenem Tage sagen, haben nicht darum diese Übel mich getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist. Ich werde an jenem Tage mein Angesicht gänzlich verbergen, um all des Bösen willen hat es getan, weil es sich zu anderen Göttern hingewandt hat.
Ja, genau das, was hier gesagt ist.
Was der Stephanus sagt in der Apostelgeschichte 7.
Ja,
er gab sie dahin,
den Herr des Himmels zu dienen und so weiter. Und Gott hat sein Angesicht verborgen. Und jetzt lesen wir dazu noch in Jesaja 54. Jesaja 54. Ich lese Vers 6 bis 8. Beziehungsweise, ich lese ab Vers 5. 5 bis 8. Jesaja 54, 5 bis 8. Denn der dich gemacht hat, ist dein Ehemann. Heißt eigentlich richtig. Jahweh, der Heerscharen, ist sein Name. Und der Heilige Israels ist der, der es loskauft. Wer ist am Kreuz gestorben? Christus. Also wer ist der Jahweh hier? Christus. Ja. Der Heilige Israels, der dich loskauft. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Wann passiert das? In 1000 Jahren.
Ja.
Da ist er, Christus, der Gott der ganzen Erde. Ja. So, ja. Denn wie eine verlassene und im Geiste betrübte Ehefrau ruft dich Jahweh und wie eine Ehefrau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Im Zorneserguss habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, Klammer auf, seit 2000 Jahren, Klammer zu, aber mit ewiger Güte oder mit nicht endender Güte werde ich mich deiner erbarmen, sprich Jahweh, der dich loskauft. So steht es da. Also, waren Parallelstellen zu dem Vers Hesekiel 39, 24. Man könnte da dazu noch mehr lesen, müssen wir jetzt der Zeit halber aber lassen. Und jetzt kommt Vers 25 bis 29, was Spezielles wieder. Darum, Hesekiel 39, 25 bis 29, darum, so spricht der Herr Jahweh, nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen. Und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und sie niemand aufschreckt. Was ist die erste Wirkung, dass sie den Herrn Jesus sehen? Nach Sacharja 12. Sie weinen. Und dann werden sie sagen, das darf nicht wahr sein. Den haben wir umgebracht.
Mhm.
Ja? Und das führt dann zu einer ganz bitteren Situation durch den Geist des Flehens und der Gnade aber. Ja? Weil die Beschämung kommt ja dadurch, dass sie sagen, nicht, es waren unsere Feinde und die schwierigen Umstände haben wir uns von unserem Gott entfernt. Ich sage, wir haben gesündigt, wir haben unseren Gott ans Holz gehängt. Das wird die Erkenntnis sein. Ja? Und daraus kommt dann das Heil. Ja? Daraus kommt das Heil. Und dann wird Israel, Jesaja 66, Vers 9, sollte ich zum Durchbruch bringen und mich gebären lassen, spricht Jahweh, oder sollte ich, der gebären lässt, verschließen, spricht dein Gott. Freuet euch mit Jerusalem und frohlocket über sie, alle, die ihr sie liebet, seid hoch erfreut mit ihr, alle, die ihr über sie trauert, und so weiter. Da kann man das dann lesen, was passiert mit Israel, wenn sie innerlich zurechtkommen. Also, werden ihre Schmach tragen. Das steht übrigens auch in Hesekiel 37 und in 36. Ja, das haben wir ja schon behandelt. Und es wird hier gesagt im Vers 26, sie werden dann wirklich in ihrem Lande sicher wohnen. Warum? Weil ja der Messias gekommen sein wird, wenn diese Erkenntnis da stattfindet. Ja? Wenn ich sie, Vers 27 jetzt in Hesekiel 39, 37, wenn ich sie aus den Feldern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen, nämlich alle derer, die jetzt ja an dem Gericht beteiligt waren. Ja. Ja. Also die sind ja nach Israel gegangen und haben die versucht, dazu machen, Gott hat eingegriffen und die haben es nicht geschafft. Und die übrig sind, das sind die, die ihn kommen sehen. Und die Nationen, die außen drumherum das Ganze sehen, das kann jeder mit seinem Handy nachgucken, dann, wenn das passiert. Heutzutage, ja.
Einmeldung.
Ja, genau. So ist es. Vor den Augen der vielen Nationen. Also, ich denke, der Prophet hatte sicher seine Mühe, das irgendwie zu fassen. Ja. Wenn ich sage, alle Augen sehen, was in Jerusalem passiert. Ja. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber Gott schafft immer Voraussetzungen, dass das möglich ist. Der Teufel macht die entsprechende Geräte dazu, um die Menschen in Knechtschaft zu bringen, ja, in Abhängigkeit und abhängig davon zu machen. Und Gott sagt dann, gut, jetzt nehme ich es halt auch mal dafür, dass sie jetzt sehen, dass ich da komme. Ja, also entschuldigt, wenn
ich... Auch das wird zur Beschämung. Aber
ja, natürlich, ganz klar. Ja, 27, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen geheiligt habe, vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jahweh, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von dort von ihnen übrig lasse. Das steht also da. Bis dahin werden offensichtlich nicht wenige Israeliten noch gar nicht zu Hause gewohnt haben. Ja? Aber im Zusammenhang mit diesem Gericht kommt dann der Rest Israels zurück. Und das ist für mich auch wieder ein Indiz, ja, dass diese Ereignisse der beiden Kapitel mit der finalen Errettung Israels zu tun haben müssen, aufgrund des Ergebnisses, das da beschrieben ist. Mhm. Ja? Ich sie ihn wieder lang und keinen mehr von dort ihnen übrig lasse. Dazu lesen wir jetzt mal noch Matthäus 24, 31. Ne, 30 und 31. Matthäus 24, 30 und 31.
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende.
Ja, das heißt, der Herr, entschuldigt, wenn ich das so sage, der vertraut dann nicht einmal den Israeliten, die bis dahin dann zum Glauben gekommen sein werden, ja, sondern da schickt er seine Engel weg, die er mitbringt. Und die haben die Aufgabe, auch den letzten Israeliten aus dem hintersten Winkel dieser Erde irgendwo herauszufischen und nach Jerusalem zu bringen. Ja, in irgendeiner Form. Wie er das macht, ist völlig egal. Die Engel werden es machen. Er schickt seine Engel aus. Und er lässt nicht einen mehr übrig. Das erinnert doch euch auch an den Auszug Ägyptens. Aus Ägypten, da heißt ja auch, keine Klaue wird da hinten bleiben, sagt dort Gott, ja, zum Pharao. Du musst alles weggehen lassen. Alle. Die gesamte Habe. Und jetzt kommt Vers 29 wieder. Ähnlich wie Vers 7 im Kapitel 39. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jahweh. Punkt. Ende aller Diskussion. Ja. Und das ist der nächste Beweis, ja, dass dieses Ereignis, Hesekiel 38, 39, am Ende dieses Zeitalters sein muss, weil darüber ist gesagt, dass Israel den Geist bekommt, Sacharja 12, der Herr sichtbar kommt, ja, und dass er dann seinen Geist ausgießt. Zuerst den Geist des Lebens, ja, und dann ist es natürlich auch der Geist der Lebendigmachung.
Ja.
Weil Gott erzeugt ja nicht nur Flehen, sondern er will ja alle lebendig machen. Und jetzt sind wir wieder bei Petrus, sind wir auch gleich fertig heute Abend. Da haben wir heute schon 2. Petrus 3 in völlig anderen Zusammenhang gelesen. Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.
Ja, ja. Und was haben wir da gelesen? Sie werden ihre Schmach tragen. Ja. Sie werden sagen, sie werden an die Brust schlagen, ja. Wieder Zöllner im Tempel.
Ja.
Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir haben das gemacht, ja, wir haben den ans Kreuz gebracht. Und jetzt werden sie ihn erkennen. Wer ist da betroffen von der Geistausgießung? Das Haus Israel als Ganzes.
Nach Römer
11, 26. In ganz Israel wird errettet werden.
Israel, ja.
Wird aus Zion der Erretter kommen und er wird die Sünden von seinem Volkes wegnehmen. Ja. Und das haben wir ja auch in Hesekiel 36 gelesen, das haben wir in Hesekiel 37 gelesen und das lesen wir zum Schluss noch in Hesekiel 16. Das haben wir auch behandelt, Hesekiel 16. Und damit sind wir auch am Ende heute Abend. Nee, halt, du kommst noch. Es kommt noch eine Stelle, die ist ganz wichtig. Ja. Hesekiel 16, Vers 62 und 63. Hesekiel 16, 62 und 63.
Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin,
damit du daran denkst und dich schämst und den Mund nicht mehr öffnest wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr Jehova.
Ja. Wie viel vergibt der Israel?
Alles.
Alles. Wer ist das sündigste Volk dieser Erde?
Israel.
Israel. Kann man in Hesekiel 16 nachlesen. Mhm. Da tut sogar Gott Übertretungen von einem Volk gegen das andere aufrechnen. Ja? Sagt, die sind schlechter und die sind noch schlechter und am allerschlechtesten ist Jerusalem und Juda. Und denen vergebe ich alles. Muss er dann nicht den anderen, die weniger schlecht sind, auch alles vergeben? Ist ja logisch, oder? Was sagt der Paulus? Ich bin der Erste, der Sünder. Und an mir hat der Herr seine ganze Langmut erwiesen zum Vorbild für die, die an mich glauben werden. An ihn glauben werden. 1. Timotheus 1, Vers 15 oder 16. Da steht es, ja. Das ist das Prinzip Gottes. Und deshalb wird dann auch der Sieg des Herrn hinausgehe über die ganze Erde. Ja. Und dann steht in Habakkuk 2, Vers 14, und da schließen wir ab damit, Habakkuk 2, Vers 14, Stelle steht aber auch noch an anderer Stelle, im Alten Testament, 2, Vers 14,
wenn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit, werde es gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken.
Ja. Und jetzt müssen wir aber doch noch, entschuldigen, von doch eine Stelle in Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 34. Da geht es jetzt speziell um Israel.
Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr denken.
Ja, ja. Man kann das sogar aus dem Hebräischen übersetzen, ihre Sünde nicht mehr in Erinnerung bringen. Ja? Also der Herr sagt ja nicht, weißt du, was damals war, bevor ich dir vergeben habe? Das machen wir
ja.
Leider immer wieder. Ja? Aber der hat vor 30 Jahren das zu mir gesagt.
Ich war aber kurz.
Ja, aber ihr versteht, warum ich jetzt an der Stelle so rede. Ich sage es nur selber. Ja. Ja. Gott ist dermaßen groß und das kommt aus diesem Kapitel 39. Das weist alle Theologien platt, die was anders predigen. Gott. Amen. Ja, jetzt wollen wir noch beten. Ich sage aber jetzt die...